Hallo, liebe Sarah.
Hallo, liebe Mimi.
Wie geht's? Was geht ab? Was ist los? Was geht los da rein?
Was geht los da rein? Hier war der 1. Mai, also bei uns geht sehr viel los da rein. Wir kommen noch aus dem Rheinland. Und bei uns gibt's am 1. Mai, je nach Region, entweder ein Maiherz oder ein Maibaum.
Aber die Tradition habe ich schon, also Maiherzen sind doch inzwischen, das macht doch keiner mehr, oder?
Doch.
Echt?
Findest du? Aachen?
Ich finde, wenn ich
vereinzelt.
Seit Jahren, wenn ich zu Mama und Papa fahre, um den 1. Mai herum, sieht man kaum noch Maiherzen, finde ich. Also für die Leute, die
ja, weil die Männer
wissen,
alle,
sind,
ganz ehrlich, das liegt nicht an der Tradition, das liegt an unserer heutigen Jugend. Da hast du ja mal wieder ein Fass aufgemacht. Wirklich. Also kein Schwein
Warte,
macht
wir müssen
die mehr
kurz
selbst.
Erklären, was... Aber wir müssen erst mal kurz erklären, was Maiherzen sind. Das kennen ja nicht alle. Das ist ja wirklich
so
ein total regionales Ding.
Ja, mein Kollege
also
kannte das auch nicht tatsächlich, der aus Frankfurt
ja,
kommt.
Ja, das ist ja wirklich, das ist ja nicht mal in Köln machen die das
die,
ja.
Der hat gesagt, am 1. Mai besaufen die sich alle immer nur. Ziehen Dirndl an, besaufen sich. Okay.
Die ziehen am 1. Mai ein Dirndl an in Frankfurt und besaufen sich. Was ist das denn?
Ja, nee, der kommt aus Bayern, also der kommt zwischen Bayern und Frankfurt irgendwo her.
Und die ziehen am 1. Mai ein Dirndl an?
Ja, der kommt aus dem Dorf.
Hä? Okay. Naja, gut, also Leute, Maiherzen sind eine total schöne Tradition bei uns aus der Heimat. Und zwar werden dann aus so Krepppapier werden dann Herzen gebastelt oder manche haben dann auch so richtige Bilder, die dann aus so Kreppkügelchen wie so ein Mosaik quasi bauen und dann meistens auf so eine Styroporplatte kleben. Und das macht dann laut der Tradition der Junge für das Mädchen seiner Träume, also für seine Freundin oder für eine Verehrte. Ich hab auch eine Freundin, die ein Maiherz bekommen hat von einem unbekannten Verehrer. Also soll es auch geben. Nein, das ist schon 10 Jahre her. Noch länger.
Aber ich war voll beeindruckt.
Nein. Und im Schaltjahr macht es das Mädchen für den Jungen.
Genau.
Der Tradition nach. Aber es kann auch, in normalen Jahren, sag ich mal, kann das auch ein Mädchen machen. Also das ist eine Tradition bei uns aus der Heimat. Früher, zu meiner Zeit als Teenager, da war das echt voll das Ding. Und ich habe auch ein Maiherz bekommen und ich habe auch schon eins gemacht. Aber irgendwie, seitdem ich da ausgezogen bin, ist das irgendwie nicht mehr so ein Ding. Also gefühlt sieht man immer weniger oder halt gekaufte Maiherzen und
ja,
das geht
genau.
Ja schon mal gar nicht.
Das
also
geht gar nicht.
Da kannst du auch direkt gar keins.
Also ich habe auch wunderschöne Maiherzen von meiner ersten großen Liebe gekriegt, nur war ich leider ein Kellerkind und der hat es mir einfach nur in den Keller reingeschmissen. aus Angst vor Papa.
Ja gut, erstens, wo hätte man es bei dir sonst hinhängen sollen? Weil die Tradition ist halt, dass man das dann in der Nacht zum 1. Mai neben das Fenster klebt. Und das ist dann voll der Act, weil dann müssen die halt irgendwo hochklettern oder müssen sich mit den Eltern absprechen. Und als ich das damals verschenkt habe, da hat auch der Stiefvater von meinem Ex-Freund hat mir dann die Garage aufgelassen. Da war dann so eine Leiter drin. Dann bin ich da auf der Leiter auf die Garage gestiegen. Und ja, das war voll der Akt da irgendwo um 4 Uhr morgens. Aber das war richtig cool, weil in dem Jahr haben wir alle, unsere ganze Girls-Crew, haben alle ein Maiherz verschenkt. Dann sind wir durch den ganzen Kreis gefahren und haben
durch
überall Maiherzen aufgehangen. Aber das war richtig cool. Durch so Dorfhut, ja. Und ich war die Einzige, die 18 war und durfte fahren oder musste fahren. Das war, ach, jetzt schwelge ich in Erinnerung, du. Ja, das war 1. Mai, aber das sieht man überhaupt nicht mehr.
Nee, und hier gibt es halt die Maibäume. Es gibt ja auch Schandbäume, die sind da mit Klopapier oder so. Und dann gibt es halt auch die Maibäume. Das sind
Schandbäume?
Halt, ja.
Wer kriegt denn Schandbäume? Oh Gott, wie furchtbar.
Das ist wirklich furchtbar. Ich kenne tatsächlich eine Person, die mal einen Schandbocken gekriegt hat.
Was? Aber wofür kriegt man einen Schandbaum?
Kann ich mich der Antwort enthalten?
Nee, aber wie? Wenn man fremdgegangen ist oder wie? Oder?
Ja, wenn sie in einigen Gärten gleichzeitig umgegraben hat und es rausgekommen ist vielleicht.
Ah, also wenn sie fremdgegangen ist sozusagen.
Ja, ob es jetzt offiziell Fremdgehen ist, sei mal dahingestellt. Ich meine, wenn...
Ja, aber das finde ich ja dann schon wieder scheiße. Was ist das denn für ein Slut-Shaming?
Ja.
Hör mal, Bei nee, Jung, dann müsste ja aber auf dem Dorf, müsste dann ja bei jedem Typen im Vorgarten, müssten ja 3 Schandbäume stehen.
Ja, das war also auch bei manchen Jungs war das tatsächlich auch so.
Ja, zu Recht. Okay, ja, Maibäume und dann?
So, und die Maibäume, liebe Leute, ist das gleiche im Herz, nur für Arme und für Faule. Weil es wird einfach ein Baum gekillt und da wird dann Krepppapier dran gemacht, was eh den ganzen Mai nicht aushält, weil der Maibaum und das Maiherz soll halt den ganzen Mai da hängen bleiben.
Und ja, und das Maiherz wird immer ganz sorgfältig eingepackt in Klarsichtfolie, damit das da schön das Wetter überlebt.
Und meine sind immer noch auf dem Dachboden meiner Eltern, glaube ich. Naja, so zu meiner Back to my Story. Also,
ja.
Großer Aufruhr in meiner Freundesgruppe Brand. Meine Freundin ist nachts vom 30.
Die Mutti-Gruppe war on fire.
Wir waren sowas von on fire. Meine liebste Freundin ist nachts vom 30. auf den 1. nach Hause geradelt mit ihrem Fahrrad und kam zu Hause an und hat uns ein Foto gemacht, dass ihr Mann ihr einen Maibaum gestellt hat. Und wir alle so, oh mein Gott, really?
Das ist so süß nach so vielen Jahren noch.
Genau. Am nächsten Morgen hat mein Mann erstmal eine Klatsche gekriegt, dass ich keinen gekriegt habe.
Ja, genau. Das erste Mal seit 10 Jahren beschwerst du dich so.
10 Jahren, mach mal 16 draus. Das ist schon traurig.
Ja.
Ich war viel zu leicht zu haben im Nachhinein. Manchmal einen Maibaum auf der bestellen. So,
ja,
und dann
habt ihr
kam
euch alle
aber
beschwert.
Am nächsten Morgen, genau, haben wir uns alle beschwert. Und am nächsten Morgen kam aber die große Verwirrung und die Aufregung, weil ihr Mann schwörte Stein und Bein, er war es nicht.
Oh!
Und ich habe nur gedacht, ja, als ob. Also es ist genauso wie,
nein,
wenn hier zufälligerweise Blumen vor der Tür abgelagert werden und mein Mann mir sagt, irgendwie hat der Lieferant hier einfach liegen lassen und so, weißt du?
Ja, so. Ja, okay, ja.
Ich dachte, das wäre so eine Nummer, ne? Nein. Aber er schwörte Stein und Bein, dass er es nicht war.
Skandal, Obdebrand.
Und irgendwann wurde er laut meiner Freundin sogar echt ein bisschen pissig, weil irgendwie keiner erklären konnte, was das mit dem Baum auf sich hat. Und meine Freundin hat sich nur kaputt gelacht. Die hat sich einfach nur Schrott gelacht, weil sie wusste ja, so, ne, keiner schuldbewusst und so, wer soll das schon gewesen sein? Und da wurden die Kinder befragt und Überlegungen angestrebt und ja, also es war hier wirklich Ausnahmezustand, bis es dann aufgeklärt worden ist. Und was soll ich sagen, die 6-jährige Tochter hat ihren ersten Maibaum gestellt bekommen. Und eigentlich tat es mir letztendlich voll leid, weil ich hätte meiner Freundin schon gerne gegönnt, dass sie einen heimlichen heißen Verehrer aus der Neubausiedlung in Aachen hat.
Okay, sorry, aber das klingt ja nach der lamesten Story ever. Der heiße
What?
Verehrer aus der Neubausiedlung. So kriegst du aber keine Würmer.
Also ich finde das schon
ausreichend. Ist das der Titel für deinen sexy Roman, den du heimlich liest? Der heiße Lover aus der Neubausiedlung.
Ja, siehst du mal, wie unser Leben ist, dass selbst das uns reichen würde. Der kommt dann mit Brille und Jesus-Sandalen und versucht dann irgendwie heiße Stimmung zu verbreiten. Das würde mir schon reichen, ey.
Da geht den Muttis einen ab.
Ja, da hätten wir wenigstens was Skandal zu erzählen.
Aufregung, Aufregung. Ja, spannend.
Da sind die Emotionen auf jeden Fall auch sehr hochgekocht. Genauso wie es manchmal in unserem heutigen Thema passiert. Dö. Was für eine professionelle Überleitung war das denn bitte?
Das hast du sehr schön hinbekommen. Ja, Leute, wir sprechen heute, wie ihr wie immer schon am Titel gesehen habt, über die bipolare Störung. Das steht schon ganz lange bei uns auf der Liste.
Bei
Und das habe ich auf die Liste gesetzt.
Genau.
Mhm. Weil ich finde, das Thema bipolare Störung ist in den letzten Jahren präsenter geworden, weil sich so viele Celebrities geoutet haben, dass sie bipolar sind. Oder man munkelt das zumindest über so viele Celebrities. Also das stand mal bei Demi Lovato im Raum, dass sie irgendwie eine Fehldiagnose bekommen hat als Kind. Dann munkelt man bei Johnny Depp, ist Johnny Depp bipolar? Kanye West ist bipolar. Überall steht irgendwie nur noch bipolar. Und ich habe das Gefühl, keine Sau weiß aber, was das jetzt bedeutet mit bipolar. Ja. Also es hat irgendwas zu tun mit Stimmungsschwankungen oder so. aber was ist das jetzt? Ist das jetzt schon wieder so eine Modeerscheinung? Hat jetzt jeder irgendwie eine bipolare Störung? Und was steckt der überhaupt dahinter? Und deswegen steht dieses Thema bei mir schon ganz lange auf der Liste und ich freue mich, dass wir das heute endlich umsetzen. Ich habe folgende Definition zu bipolar.
Okay,
schieß los. Und du kannst mir jetzt wie immer sagen, ob das stimmt. Und zwar hat man bei einer bipolaren Störung abwechselnde Phasen von euphorischem Hochgefühl bis hin zu schwerer Depression. Also, dass sich quasi depressive Phasen und Phasen von krassen Hochgefühlen abwechseln. Und das kann innerhalb von Stunden passieren. Und die Emotionen in beiden Phasen sind so extrem und deswegen bipolar, also quasi zwei Pole, sozusagen die gegensätzlichen Pole auf dem Gefühlsspektrum sind da abgebildet. Entweder total euphorisch oder total depressiv.
Jein, jein. Also das, was du sagst, kann ich alles so abnicken, abnicken, abnicken. Der einzige Punkt, den ich absolut nicht so kenne tatsächlich und auch nicht so sehe und auch nicht so erlebe, ist dieser stundenweise Wechsel der Gefühle. Das ist nämlich typisch Borderline. Bipolare Leute haben häufig Wochen, Monate, tageweise eine Stimmung, aber nicht stundenweise.
Ah, interessant, weil ich habe eben noch ein Interview mit einer gesehen, die gesagt hat, dass es bei ihr tage- und stundenweise wechselt.
Okay, also tageweise tatsächlich kenne ich auch, stundenweise ist, naja, Sachen niemals nie in der Psychologie, sage ich immer, ich und meine Reime. Aber tatsächlich ist das wirklich einer der Indikatoren, die eher für Borderline sprechen. Es gibt auch ein paar, die Borderline und bipolar sind. Da gehen wir aber später drauf ein. Tatsächlich ist für bipolar echt dieses klassische Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt. Und dass auch manchmal eine Phase ganz selten über Jahre gehen kann.
Mhm.
Ja, also bei unbehandelten Patienten könnte es zwischen 4 und 12 Monate sein. Das ist immer so ungefähr eine Phase.
Aha.
Ja, und manchmal halt auch Tage, ne? Aber in der Regel tatsächlich, ja. Aber das ist auch eine schöne Überleitung eigentlich zu meinem Starterfall. Da habe ich nämlich einen Fall vom Jugendamt bekommen, da hat der Ex eine Meldung gemacht über seine Ex und die Kinder. Und Mutter von 3 Kindern. Und er hat gesagt, sie sei Borderlinerin, wie sie im Buche steht, hat ein paar Situationen beschrieben. Genau, die wäre nicht in der Lage, wäre nicht erziehungsfähig und wäre nicht in der Lage, die Kinder zu versorgen. Und er würde eine Meldung machen wollen und die Kinder zu sich nehmen wollen. So. Dann wurde das erstmal vom Jugendamt geprüft. Aber wie die das ja schon häufig machen, wenn die noch in der Prüfung sind, ob es eine ambulante Hilfe ist, was da genau Phase ist, rufen die mich an und sagen, Frau Kutsch, haben Sie Kapazitäten? Wir haben die und die und wir sind noch in der Überprüfung, aber dann und dann würden wir gerne loslegen. Weil die wissen, dass ich ja in der Regel nicht so gut kurzfristig anfangen kann.
Mhm.
Und dann wurde die mir als Borderlinerin vorgestellt. Und ich habe sie kennengelernt und in der Regel habe ich eine gute Borderline-Nase mittlerweile tatsächlich. Ich merke das tatsächlich körperlich, wenn ich eine klassische Borderline-Person vor mir sitzen habe. Also es ist total krass. Also ich merke tatsächlich, wie die an mir ziehen und wie gut ich in die Abgrenzung gehen muss. Und in der Arbeit ist das noch mal krasser. Und dieses Gefühl hatte ich bei der Person nicht. Und die Mutter hatte tatsächlich nur eine Diagnose von einer Depression, die aber auch schon vor Jahren gestellt worden ist und hat dann selber gesagt, dass sie manchmal so komische Gefühlsausbrüche hat und so und die auch anhaltend sind und bla. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das passt irgendwie nicht zu Borderline. Das war es dann tatsächlich auch nicht. Die war bipolar, aber undiagnostiziert. Und ich habe dann dafür gesorgt quasi, dass sie eine ordentliche Diagnose und dadurch auch eine ordentliche Hilfe kriegen kann. Und die Kinder sind da und ne, also da sind die Kinder jetzt nicht rausgenommen worden. Wir mussten einfach nur irgendwie anders anderes Konstrukt fahren für eine Zeit lang, bis dann klar war, was die Mutter hat, dass sie gut eingestellt ist und fertig war der Lachs. So. Genau, der Vater behauptet bis heute, dass sie eine Borderlinerin ist, aber warum sie das nicht war und es eher für bipolar spricht, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
Genau, denn dir ist es ja besonders wichtig, dass wir heute auch genau über diesen Unterschied sprechen, Borderline und Bipolar. Aber bevor wir das machen, lass uns nochmal genauestens besprechen, was Bipolar denn jetzt bedeutet, wann jemand bipolar ist und wie man das erkennt. Was ich interessant fand, was ich gelesen habe, ist, dass es bei der bipolaren Störung eine starke genetische Prägung gibt. Mhm. Also wenn dein Vater oder deine Mutter erkrankt ist, dann erhöht sich dein Risiko ums Zehnfache, dass du auch erkrankst. Und das ist ja bei manchen psychischen Erkrankungen so, aber nicht bei allen. Und du sagst ja auch manchmal, naja, da muss man auch manchmal gucken, ob das quasi eine genetische Prädisposition ist oder ob das angelerntes Verhalten ist. Und deswegen fand ich es hier interessant, dass das so ein Merkmal ist, dass eben die Genetik hier eine große Rolle spielt. Wenn wir über die bipolare Störung sprechen, wie würdest du sie denn definieren? Also wie äußert sich das? Was sind die Merkmale?
Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es von Männern und Frauen gleichermaßen betroffen ist. Das sind auch nicht viele psychische Erkrankungen. Und bei den Männern beginnt es häufig mit so einer manischen Phase, mit so einer Hochphase und bei den Frauen aber eher mit so einer depressiven Phase. Wir reden hier immer von in der Regel. Wenn da jetzt irgendjemand war, der gesagt hat, nee, bei mir hat das aber andersrum angefangen. Es ist eine Statistik, es ist in der Regel, es ist natürlich nie 100%. Und es ist total witzig, dass du eben von Promis gesprochen hast, weil man ja schon davon ausgeht, dass so ganz alte Knacker wie Van Gogh oder Robert Schumann an Bipolarität gelitten haben. Weil die in ihrer manischen Phase hochkreativ waren. Und danach dieses melancholische, früher hieß das ja auch Melancholie, die die dann bekommen haben, wenn die dann aus einer Phase rausgegangen sind und ihrem Schaffungsmodus quasi raus waren. Ne? Und das ist einfach so diese extremen Schwankungen, wie du es eben schon beschrieben hast, aber nicht so, naja, ich habe ein bisschen PMS, so, wir Frauen können das ja ein bisschen nachvollziehen, das ist das mal 1000, also wenn wir gleich über die Manie sprechen, was ich da schon erlebt habe, was Menschen da erlebt haben, wie die sich selber beschrieben haben, das ist next level einfach, das gleicht einem krassen Drogentrip. Und durch dieses heftige Spannungsfeld zwischen Manie und Depression, oder es gibt ja auch die Hypomanie, reden wir aber gleich auch noch drüber, ist es ja auch so, dass die Betroffenen ein 20-faches Suizidrisiko haben im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, weil die krassen Schwankungen einfach super schwierig auszuhalten sind oder selbstverletzendes Verhalten. Und das total Tragische ist, dass nur ganz wenige von ihrer Erkrankung wissen. Die haben halt eine Fehldiagnose, haben wir auch schon öfters im Podcast drüber gesprochen. Statistisch gesehen hat jeder Dritte von 100 eine bipolare Störung, entwickelt die im Laufe seines Lebens. Aber viele haben halt entweder eine Fehldiagnose oder auch nur in Anführungszeichen eine Depression diagnostiziert bekommen mal, weil es halt damit angefangen hat. Also in der Regel fängt die Krankheit ja an auszubrechen zwischen den 20ern und den 30ern. Natürlich gibt es auch mal Jüngere, die, wo das ist, und auch mal Ältere. Ne? Bitte seid nicht zu hart mit uns, das ist immer nur so die Regel, von der wir sprechen. Und mit Sicherheit werde ich da auch ein paar von meinen Deprim-Kids oder Jugendlichen haben, die später dann eine bipolare Störung diagnostiziert bekommen, wo es jetzt aber nicht auszusehen war, weil die mit einer Depression angefangen haben. Oder und das in der Jugend dann halt schon. Aber dann weiß es halt keiner. Ne? Oder dass die mit einer Manie anfangen und man dann denkt, ja, alles klar, klassischer Borderliner mit 18, 19, whatever. Und das aber nur der Beginn einer Bipolarität ist.
Lass uns mal genauestens über die einzelnen Phasen jetzt sprechen. Also wenn wir über die depressive Phase sprechen, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist es dann wie eine klassische Depression oder wie äußert sich so eine depressive Phase in der Bipolarität?
Ja, ist wie eine klassische Depression tatsächlich. Ja. Nur, dass sie halt nicht andauernd ist. Und deswegen wird die halt von außen auch nicht so ernst genommen häufig.
Mhm.
Also wenn du 2 Wochen hochdepressiv bist, ist es natürlich was anderes. Und Leute denken eher, du bist ein Schauspieler, wenn es dir danach besser geht.
Mhm.
Manche, das ist halt super unterschiedlich, schwanken von einer Phase in die andere. Aber es gibt ja auch krankheitsfreie Phasen. Das vergessen halt ganz viele.
Mhm.
Wo die halt wieder die Menschen sind, die sie wirklich sind. Wo Eltern auch ihre Kinder wieder erkennen und sagen, oh krass, da erkenne ich jetzt hier gerade mein Kind. Und dann rutscht er vielleicht oder sie in die nächste Manie ab.
Mhm.
Wo Betroffene selber sagen, ja, da war ich ich. Und dann geht es langsam wieder los, dass sie fahriger werden und dann wird es halt eher ja, wieder manisch. Also in die Depressivität ist nicht so gefährlich, meiner Meinung nach, wie die Manie.
Mhm.
Weil die dann eher, die sind bedrückt, die sind depressiv, die haben suizidale Gedanken, die sind am Ende, aber trotzdem noch klar im Kopf. Die Manie finde ich gefährlich, weil es meiner Meinung nach, was ich auch häufig erlebt habe, wesensverändernd ist, was die da teilweise machen.
Das hat eine auch gesagt, habe ich ein Interview gesehen von ihr. Sie sagt, sie kann inzwischen besser klarkommen mit der depressiven Phase, weil sie da einfach viel schläft und versucht, Skills anzuwenden. Von Skills haben wir ja jetzt auch schon häufiger gehört hier im Podcast, weil sie es dann kontrollieren kann. Und weil sie dann weiß, okay, das geht vorüber. Und in der manischen Phase, sagt sie selbst, ist sie einfach komplett außer Kontrolle. Und ja, bringt sich selbst und andere in Gefahr.
Also tatsächlich habe ich das in der Theorie auch so gelernt. Konnte es mir aber nicht vorstellen, bis ich dann tatsächlich live erlebt habe. Und das kann ich sehr bestätigen. Ja, das ist wirklich heftig.
Mhm.
Aber was man halt unterschätzt ist, dass es halt teilweise Jahre gibt, wo die Betroffenen beschwerdefrei leben.
Mhm.
Was auch gut und schön und erleichternd für das Umfeld ist, aber auch nicht wirklich für maximale Akzeptanz sorgt.
Mhm.
Weil, das habe ich auch schon ein paar Mal vom Jugendamt gehört, ja, also der Vater ist bipolar, aber im Moment ja, kann das ganz gut überspielen, ne? Wie, er kann es gut überspielen? Ja, man kann das ja, man kann dem ja Braten ja nicht so trauen. Nee, der hat keine Persönlichkeitsstörung. Also das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Bipolare Störung, das ist eine affektive Störung und eine Stimmungsstörung. Das ist eine Störung der Stimmungslage. Das ist keine Persönlichkeitsstörung.
Mhm.
Ja, und es kann sein, dass man bis zu 5 bis 8 Jahre kann es sein, gab es auch schon Fälle, die absolut beschwerdefrei waren. Zwischendurch und dann wieder eine krasse depressive Phase und eine krasse manische Phase bekommen haben. Und die Medikamente helfen bei einer Depression, machen aber nicht 100%ig beschwerdefrei. So, und ich kenne auch einige Mütter, tatsächlich kenne ich ja mit im Moment auch einen Vater, nee, im Vater im Moment nicht, aber die auch mit dieser Diagnose gut leben ohne Medikamente. Die haben halt im Laufe der Jahre sich ein gutes Netzwerk und ein gutes Frühwarnsystem angeeignet und brauchen keine Medis im Moment. So. Und das ist völlig okay. Und finde ich sehr schade, dass die Gesellschaft das da manchmal mit Argwohn bezeichnet. Entweder die Krankheit nicht anerkennt und die als Schauspieler darstellt oder ja, halt auch nicht anerkennt, dass die dann vielleicht in dem Moment stabil sind. Das gibt halt, habe ich halt beide schon erlebt. Weil die halt auch nicht wissen, was Bipolarität bedeutet. Die vermischen das meiner Meinung nach. Mit einer ständigen Instabilität.
Ja, ich finde auch, Bipolarität ist auch irgendwie schwer zu greifen, wenn man nicht genau weiß, was es ist. Oder selbst wenn man weiß, was es ist. Weil es irgendwie so, ja, ich sag mal, surreal wirkt. Ne? Also für Leute, die nicht betroffen sind, das kann man sich ja schwer vorstellen, wie man quasi so krasse Stimmungsschwankungen hat. Also jeder von uns kennt Stimmungsschwankungen. Ne? Jeder von uns hat auch mal traurigere Phasen und dann ist man besser gelaunt. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass, also gerade weil jeder auch normale, in Anführungszeichen, Stimmungsschwankungen erlebt, spricht man das Betroffenen vielleicht auch so ein bisschen ab. Weil es eben nicht so eine Diagnose ist, wie jetzt beispielsweise die Essstörungen, ne, was sowas Abstraktes ist, wo man irgendwie meint, mehr darüber zu wissen. sondern wenn es halt um Stimmungsschwankungen geht, ne, dann ja, hat man irgendwie das Gefühl, man könnte es nachvollziehen, weil man ja selbst auch mal ein bisschen trauriger war, aber das kann man ja natürlich überhaupt nicht nachvollziehen
genau.
in dem Moment.
Und bei Bipolarität gibt es halt so viele verschiedene Möglichkeiten und Ausprägungen einer dieser Krankheit. Also im Durchschnitt können die 2 bis 3 Jahre beschwerdefrei sein, wie gesagt. Manche sind aber auch 5 bis 8 beschwerdefrei. Manche Patienten fangen mit einer manischen Episode an, manche mit einer depressiven. Manche haben 1 bis 2 Episoden in ihrem Leben manische, andere aber häufiger. So, und im Durchschnitt sind es ungefähr 4 Krankheitsphasen innerhalb der ersten 10 Jahre. Im Durchschnitt. Heißt aber ja nicht, dass es alle so machen. Und diese Mischgeschichten sind natürlich super schwierig. Und dann ist es auch so, dass jede Phase nicht gleich stark ist. Also einzelne Phasen können unterschiedlich stark sein, unterschiedliche Auswirkungen haben, ja, teilweise Wochen, Tage, vielleicht auch im seltenen Fall Jahre andauern. Also es ist einfach total krass. Du hast einfach keine wirklichen, ja, Schubladen, in die du das reinstecken kannst. Und das machen wir Menschen ja nun mal gerne, um Sicherheit zu bekommen. Und genau deswegen wird es halt oft aus meiner Sicht auch mit diesem Borderline verwechselt, weil Wissen, also ich sage jetzt mal nicht, dass ich das so sehe. Ne? Ich finde, wir sollten viel mehr aufklären, auch was Borderline angeht und wie die Leute sind, drauf sind tatsächlich. Aber dass die denken, oh ja, Borderline, das war doch was mit Ritzi, Ritzi. Und die haben sie doch nicht mehr alle. Ah ja, dann hat die das auf jeden Fall auch. Ist halt schade.
Mit Ritzi Ritzi meinst du Selbstverletzung.
Ja, genau. Ne? Genau. Weil auch bipolare Menschen sich, ne, auch selbst verletzen können, wenn die einfach in so einer krassen Gefühlswelle sind. So. Und dann kommt die Gesellschaft und sagt, ah ja, Ritzi Ritzi, da war doch was. Borderline. Ist ja auch eine Modeerscheinung irgendwann geworden.
Da sprechen wir aber nochmal in einer Borderline-Folge drüber. Übrigens, kleiner Spoiler, wenn ihr mehr erfahren wollt über die Depression und wie sich eine Depression äußert und was das genau für eine Krankheit ist, da könnt ihr euch auf die nächste Folge freuen, denn in 2 Wochen kommt die neue Folge raus und da kommt das Thema Depression schon mal. Kleiner Spoiler für euch. Wenn wir jetzt über die manischen Phasen sprechen. Ich finde, die manischen Phasen sind schwerer greifbar für mich, sind auch schwieriger zu verstehen irgendwie. Ich finde, die depressive Phase, ja, ist halt logisch, ist auch irgendwie relativ schnell klar. Die manische Phase würde ich gerne genauer mit dir besprechen, weil ich das, wie gesagt, einfach so ja, verrückt finde irgendwie, wie sich das äußert. Ich kann dir ja mal erzählen, was ich bisher darüber gelesen und gesehen habe. Und zwar, dass es in der manischen Phase teilweise zu Größenwahn und Realitätsverlust kommen kann. Dass bipolare Menschen in der manischen Phase ja manchmal das Gefühl haben, also sie steigern sich extrem in Gedanken rein. Eine hat gesagt, sie denkt dann manchmal, dass sie Gott ist und dann will sie austesten, ob sie unsterblich ist. Das heißt, und das fand ich auch total interessant, dass die Menschen auch in der manischen Phase suizidal sind. Und das fand ich spannend, weil für mich ist irgendwie immer Suizid, ist irgendwie immer mit Depression gekoppelt. Und als ich dann gelesen habe, ja, bipolare Menschen sind auch suizidal, dann habe ich sofort gedacht, ja klar, in der depressiven Phase. Und als ich dann aber gelesen habe, ja, in den manischen Phasen eben auch, da dachte ich mir so, ah, krass. Weil ich habe nämlich in meinem Laienwissen, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, gedacht, dass die Hochgefühlsphase einfach gute Laune ist. Eine gute Laune, ich fühle mich gut, ich will irgendwie raus, ich bin aktiv, ich habe Tatendrang. Aber nicht, dass das dann in so eine ja, in so einen Größenwahn verfällt und dadurch dann natürlich auch wieder in dieses Selbstverletzende und Gefährdende für andere Verhalten.
Genau, ja.
Und das finde ich super spannend und freue mich darauf, dass du ja ein paar Storys erzählst von den manischen Phasen, die du schon erlebt hast, weil ich glaube, darüber wissen echt ganz, ganz wenige Bescheid.
Es hat einen Touch von Psychose tatsächlich. Also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ach du Scheiße, der steckt hier, diese Person gerade steckt hier in einer krassen Psychose. Wieso? Wo kommt die denn auf einmal her? Es war aber tatsächlich eine manische Phase. Und Ja, ich habe einige Stories erlebt und manchmal muss ich sagen, muss ich danach das echt so ein bisschen abstreifen, wenn ich das dann mitbekommen habe, weil ich mich dann auch davon anstecken lasse, wenn die so, so paranoid sind. Also ich kam zum Beispiel bei einer Person rein, die, also das war ein Mann, ein alleinerziehender Vater. Das Kind war in der Kita. Oh. Und ich wusste gar nicht, dass der psychisch erkrankt ist. Und ich hatte einen Termin und der macht mir die Tür auf und war pudelnudelnackt.
Oh.
Und ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Und dann hat er mir nur gesagt, nee, das müsste so sein, weil seine Klamotten, was, boah, wie war das denn nochmal? Der hat mir dann gesagt, nee, das müsste so sein, weil seine Klamotten wären verseucht gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wovon denn? So, ja, das könnte er mir nicht so genau sagen, aber um sicher zu gehen, dass meine nicht auch verseucht sind, müsste ich mich jetzt auch nackt ausziehen. Und dann habe ich gesagt, nee,
Nee.
das würde ich aber ungerne wollen. Und dass ich ihn versichern könnte.
Sozialarbeitermäßig reagiert.
Auf ja, keinen Fall, habe ich dann gesagt, willst du mich verarschen? Das Ding ist halt, dass du mit denen in der Manie mit auf dem Zug aufspringen musst. Wenn du den versuchst, dann klarzumachen, hören Sie mal, was labern Sie denn? Dann werden die halt aggro. Weil, ne, wenn du denen dann sagst, hör mal, das ist hier gerade nicht real und so, dann sagen die, ja, ist klar, du brauchst hier jemanden, der dich abholen kommt und so. Das war halt auch schon mal Thema, ne? Wenn ich gesagt habe, so, ich hole jetzt ne, den Krankenwagen, dann war das auch schon mal so, dass die gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall. Also die müssen sie mitnehmen. Und dann habe ich dann mit denen rumdiskutiert, weil die sich natürlich dann auch gut verkaufen können. So, dann habe ich auf jeden Fall nur, was habe ich? Ich habe, glaube ich, meine Jacke ausgezogen, mein Cardigan ausgezogen und das war im Frühling. Ich hatte einen Pulli und darunter ein T-Shirt, also so ein Top an und ich habe meinen Pulli ausgezogen und habe ihn davon überzeugt, quasi, dass meine anderen Sachen nicht verseucht sind. Dann hat er mich mit sowas eingesprüht und das war Pipi. Das wusste ich aber da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der hat
Was?
mich mit seinem Pipi eingesprüht.
Nein. Oh mein Gott.
Ey, ich
Weil
schwöre euch, Leute, ich
er dachte,
verdiene
das ist das
einfach nicht genug
Einzige,
für
was
den Bums.
desinfiziert oder was?
Mimi, er hat nicht, na, ich weiß es nicht, aber es war für ihn in dem Moment total. Ich dachte einfach nur, was ist dann? Hat er gesagt, ja, das wäre eine Substanz, die er gemischt hätte, die desinfiziert die Keime. Ich dachte so, ja, gut, Hauptsache, ich kriege den halt irgendwie dazu. Ja. Nach langem Hin und Her und ich habe dann auch später mit dem Pipi das Kind abgeholt und woanders hingebracht, haben wir es dann geschafft, ihn zu überreden, in die Psychiatrie zu gehen. Aber er wollte halt am Anfang nicht. Also das war einer der ersten Manien, mit der ich in Verbindung gekommen war. Das war richtig krass. Dann gibt es halt so Kleinigkeiten wie eine Mutter, die total fahrig ist und auf einmal ganz neue Geschäftsideen immer haben will und ich dann schon denke, oh, okay, das geht jetzt langsam Richtung Manie. Und dann mal, das ist halt auch super übergriffig von mir, frage, ob die noch genug Geld für den Ende des Monats hat. Das sind keine Fragen, die ich in der Regel stelle. Ne? Das ist super übergriffig. Aber die neigen ja dann in solchen Phasen auch dazu, sich maximal zu überschulden, nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Und wenn Kinder im Spiel sind, sind wir halt schnell bei einer Kindeswohlgefährdung, weil die Kinder dann halt auch nicht versorgt werden. Oder schnell umziehen, ne, von A nach B, so nomadenmäßig immer mitgeschleppt werden oder super schnell verliebt sind und in der Manie und oder viele wechselnde Sexualpartner haben in der Manie, ja. Ich habe auch schon mal erlebt, dass jemand in seiner Manie das Kind mitgenommen hat. Weil der einfach so paranoid und so verängstigt war, dass er sich quasi von seinem Kind beschützt hat. Nur war das Kind leider erst 6. Und das war echt schlimm, weil dann haben wir den echt fahnden müssen, ne? Und dann hat er sich in den Zug gesetzt und ist quasi, also ist immer die Strecken nach Köln gefahren und hast du nicht gesehen, also dem Kind ist nichts passiert. Das war einfach nur in der Gefahr, weil die in der Situation ja gar nicht auf jemand anderen achten können. Und das war die Gefahr. Mhm. Das war nicht die Gefahr, dass er dem Kind wehgetan hätte oder so, ne? Und Gott sei Dank war es auch kein Baby. Ja. Aber trotzdem war er einfach nicht erreichbar, weil er hat das Handy weggeschmissen, weil er halt Angst vor Verfolgung hatte.
Eine hat auch erzählt, dass sie in den manischen Phasen manchmal denkt, sie wäre irgendwie ja allmächtig und hat dann irgendwie drüber über Stephen Hawking nachgedacht und dann hat sie irgendwie gedacht, ja, Stephen Hawking ist gar nicht real, dass sie selbst Stephen Hawking wäre und sowas, dass sie das halt alles in diesen manischen Phasen ja gedacht hat, also dass sie quasi einen totalen Realitätsverlust erleidet und die dadurch halt auch nicht mehr weiß, was real ist und was nicht real ist. Also sie hat dann keine Halluzination oder so, aber sie denkt einfach auch, alles ist wie so eine Simulation. Also sie rennt dann quasi durch die Straße, ne, und hat dann auch erzählt, ja, sie saß dann auf einem Mofa und hat dann auch mal für ein paar Sekunden die Augen zugemacht, um zu gucken, ob das real ist oder ob sie selbst real ist und ob sie jetzt dadurch dann stirbt. Oder nicht?
Ja, das Problem ist halt einfach, dass die überhaupt gar keine Krankheitseinsicht haben und selbst die Manie ja nicht sehen. Und ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich eine Mutter aufgenommen habe, wie die mir versucht, völlig wirr etwas über die Gesellschaft und über die gesellschaftlichen Zwänge und über dass wir uns alle unterjochen und so und sowas zu erzählen. Und es war so wirr und ich kannte sie halt auch ohne einer der Phasen. Ich kannte sie halt auch in beschwerdefreien Zeiten. Und ich wusste, dass es wieder vorbeigeht. Habe ich gehofft. Also bisher, ne, ich hatte jetzt nicht gehofft, dass es einer von den seltenen, über Jahre hinweggehenden Manien ist. In solchen Fällen können die halt auch keine Kinder bei sich behalten. Das muss man einfach auch sagen. Bei einer Hypomanie vielleicht, aber nicht bei einer klassischen Manie. Und dann habe ich die aufgenommen und habe ihr das dann halt, als sie von dem Trip runter war, gezeigt. Und die hat dann halt auch echt zu mir gesagt, boah, krass, das selber so zu sehen. Und die hat so geweint und sich so geschämt, weil sie sagt, das ist hier, das bin doch nicht ich, das ist ein böser Zwilling. Das bin ich nicht. Die konnte sich null mit sich und wie sie auch, die hat dann angefangen zu rauchen, hat sie vorher nicht gemacht, ne? Hat ganz andere Sachen dann angezogen auch und so. Konnte sich überhaupt nicht mit sich identifizieren. Und sie hat das selber als einen richtig guten Trip beschrieben, dass sie halt nur in diesem krassen Gefühl war. So über. Und was die dann haben, ist halt eine unfassbar übersteigerte Aktivität. Die schlafen ja dann auch super wenig. Und wie du schon gesagt hast, ein übertriebenes Selbstwertgefühl ist ein Indikator davon. Eine krasse Euphorie, einen krassen Aktionismus, super viel Kreativität. Intensive Hochgefühle. Also ein Vater erzählte mir, dass er auch selbst einen Orgasmus viel intensiver und krasser erlebt, als halt nicht in einer Manie. Ja, die überschätzen häufig ihre finanziellen Mittel massiv und haben ein erhöhtes Kontaktbedürfnis. Also sind dann immer in irgendwelchen Lokalen und wollen sich unterhalten und ja, haben halt keine Gefahreneinschätzung, das hast du mit deinen Beispielen ja auch schon krass gesagt. Ja, genau. Also, das ist, glaube ich, so das, was man dazu sagen kann. Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass die, obwohl die in so einer Hochphase sind, oft dann schneller pumping und gereizt sind, wenn die das Gefühl haben, du kannst denen nicht folgen. Wenn du dann so fragst, ja, aber wie meinst du das denn? Ja, wie? Wie soll ich das denn meinen? Das ist doch hier offensichtlich. Siehst du dieses Drama nicht? Siehst du nicht, was hier passiert mit dieser Ausbeute und diesem Kommerz und so? Ne? Deswegen hier, Xavier Naidoo, Zusammenbruch oder Manie ist da die Frage. Psychose, Zusammenbruch, Manie. Als er dann angefangen hat zu erzählen, dass irgendwelche Kinder Blut abgezapft bekommen haben und so. Ne? Also was auch immer, es war auf jeden Fall nicht gesund, was der arme Kerl da hatte. Das ist halt so, was er geredet hat oder ne, Kanye West ist halt Klassiker. Du denkst halt, die Leute haben irgendwie einen krassen Trip, aber das kann auch eine Manie sein, ja.
Ja, Kanye West hat ja auch gesagt, irgendwie, er spricht direkt zu Gott und er hat quasi die direkte Verbindung und Gott agiert durch ihn und so. Und also das ist ja total größenwahnsinnig. Also dass man sich selbst so eine übergeordnete Funktion zuschreibt und er der festen Überzeugung davon ist, er ist der Auserwählte und er ist der Einzige, der irgendwie den Durchblick hat.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall krass. Also, ne, größenwahnsinnig. Und es tut mir einfach unendlich leid, weil die glauben das in der Situation halt wirklich, ne?
Ja, die sind davon überzeugt, ja.
Genau, und die verhalten sich halt super rücksichtslos und sind sich der Konsequenzen nicht bewusst. Ich hatte mal einen Fall, da hat ein Vater von seinem Partner, die waren homosexuell, das komplette Konto abgeräumt und die kompletten Wertsachen verkauft.
Oh.
Um irgendwas zu erschaffen. Whatever. Ich weiß eigentlich gesagt nicht mehr. Also er wollte irgendwie, keine Ahnung, was der damit machen wollte, irgendeine Firma gründen oder so. Und als er von dem Trip runter war, war das natürlich, also unfassbar, unfassbar krass. Der hat auch keine Vollmacht, also heute auch keine Vollmacht mehr über irgendwelche Konten. Und über sein Konto guckt ein gesetzlicher Betreuer. Damit halt so krasse Auffälligkeiten auf den Konten sofort quasi als Warnzeichen gemeldet werden können. Das ist natürlich heftig, wenn die beschwerdefrei sind und denken, ey Leute, ganz ehrlich, ich habe seit 3 Jahren keinen Schub mehr gehabt. Mir geht's gut gerade, Gott sei Dank, wenn dann eher depressive Phase, aber auch das ist gut handelbar und du kannst dir halt, weiß ich nicht, noch nicht mal ein Dildo kaufen, ohne dass es irgendjemand sieht, ist halt schon, tut mir halt schon leid.
Noch nicht mal ein Dildo, Mann, da sind die Prios richtig gesetzt.
Naja, ich wollte jetzt irgendwas Intimes sagen, ich meine, weißt du, ein Urlaub ist ja scheißegal, so.
Naja, alles wird halt kontrolliert sozusagen, ja. Verstehe. Ich finde, das Krasse bei dem Thema ist halt eben auch, dass das ja ganz normale Menschen sind, ne? Und das sind ja auch ganz normale Familienväter und Familienmütter oder Brüder und Schwester, die ganz normal sein können und auch lange normal leben können. Und das ist ja fast immer bei psychischen Erkrankungen so, dass den Leuten dann das ja so abgesprochen wird irgendwie dadurch. Ne, oh, warum machst du das denn jetzt wieder? Warum ist das denn jetzt wieder so? Ne? Und die Leute können das halt gar nicht kontrollieren. Aber ich finde, es ist halt auch wichtig zu sagen, das ist jetzt keine Randerscheinung oder so und das sind keine armen Irren, die alle irgendwie in die Psychiatrie gehören oder so, sondern es sind ganz normale Leute.
Wie gesagt, Mimi, 3 von 100. Weißt du, wie viele das sind? Und was ja auch der Punkt ist, ist, wenn die mit, weiß ich nicht, 29 oder 30 das erste Mal eine Manie haben und dann aber schon Kinder und Frau, das ist einfach auch super heftig. Dann wussten es auch einfach nicht. Und wie viele Betroffene Angst haben, diese genetische Geschichte an ihre Kinder weitergegeben zu haben, weil es da eben, entweder Hop oder Flop ist, ne? Also entweder du hast die Genetik dafür oder eben nicht. Und dann gibt es noch verschiedene Stressfaktoren, die das auslösen können. Aber du kannst halt nichts Präventives groß dagegen tun dann. Du kannst keine Pille schlucken, damit es nicht ausbricht, wie bei HIV.
Ja, du musst nur es handeln können oder lernen, es zu handeln, wenn du es halt schon hast.
Genau. Du kannst halt vorher bewusst leben, lernen, es zu handeln, wenn du es hast und du kannst ein gutes Leben damit haben, je nachdem, wie stark es bei dir halt ausgeprägt ist. Das kommt halt auch immer darauf an, ne? Vor allen Dingen auch, was für Begleiterkrankungen du dadurch auch kriegen kannst. Weil es ist halt häufig, leiden die Betroffenen halt auch zusätzlich an entweder Borderline oder Angst, Zwang, haben entweder eine Sucht entwickelt, um entweder sich selber zu therapieren oder auch um sich auszuhalten oder halt ein ADHS bekommen. Also das heißt, die haben nicht nur mit dieser furchtbaren Erkrankung zu tun, sondern vielleicht auch mit noch anderen.
Was ist denn die Hypomanie?
Also die Hypomanie ist ein schönes Ding, die macht die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter, als sie bisher eh schon war. Denn sie ist eine abgeschwächte Form der Manie und hält mindestens 4 Tage. Hypo heißt ja immer unterhalb.
Okay, Hypomanie bedeutet quasi eine untergeordnete Manie, eine Minimanie sozusagen.
Genau, eine Minimanie, eine kleine Minimanie, die einen gesteigerten Antrieb zeigt und eine gesteigerte Aktivität, aber da haben die halt nicht so Höhenflüge, wie dass die denken, die wären Gott. Also die Betroffenen werden dann eher schneller gereizt und dünnhäutiger erlebt. Und das ist dann häufig auch so ein Ding, dass die denken, aha, da sind wir wieder bei Borderline.
Ah.
Genau. Wenn die in so einer Hypomanie quasi sind. Ja, ja, ja. Und es gibt generell, kann man von drei typischen bipolaren Störungen sprechen. Bipolar 1, das ist mindestens eine über 14 Tage andauernde Manie und mindestens eine depressive Episode. Dann gibt es Bipolar 2. Da ist es so, dass es mindestens eine über 14 Tage andauernde Depression gibt und mindestens eine Hypomanie. Da ist es eher so bei Bipolar 2, dass die stabilen Phasen eher kürzer sind, laut Statistik.
Mhm.
Und dann gibt es eine eher sehr seltene dritte Form, die Zyklothymestörung. Die ist so, dass man über 2 Jahre leichte manische und depressive Stimmungen hat. Die einzelnen Episoden nicht alle Kriterien einer Manie oder einer Depression erfüllen. Also jetzt machen wir den ganzen Bums einfach komplett kompliziert. Weil die dritte macht einfach, was sie will. Die habe ich auch noch nie erlebt und ich habe auch versucht, mal danach zu recherchieren. Für mich gibt es die irgendwie gefühlt nur auf dem Blatt Papier, dass jemand die so diagnostiziert bekommen hat, ohne irgendwas anderes. I don't know.
Naja, es gibt wahrscheinlich hunderttausende nicht diagnostizierte Menschen mit einer Zyklothymenstörung,
ja.
So wie sich das anhört.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich auch eine oder so.
Also, wir haben ja jetzt genauestens darüber gesprochen, was die bipolare Störung ist und wie sie sich äußert und wie sich die einzelnen Phasen äußern und haben das alles schön definiert. Jetzt möchtest du noch unbedingt darüber sprechen, was denn der Unterschied zu Borderline ist, weil du sagst, dass viele Leute das verwechseln, hast du eben ja schon angerissen. Ich habe keine Ahnung, was Borderline ist. Ich habe mich mit dem Thema noch überhaupt nicht befasst und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie du uns das erklärst.
Ohne zu tief ins Thema zu gehen, ne? Ja.
Ohne zu tief ins Thema zu gehen, denn wir machen zu Borderline ja noch eine gesonderte Folge, wo ich dann auch Plan habe davon.
Oder auch zwei oder auch drei.
Aber warum ist dir das denn so wichtig, dass man da so eine klare Trennlinie zieht?
Also wie schon gesagt, ist es nach meiner Erfahrung häufig so, dass die beiden Diagnosen miteinander vertauscht werden. Dabei leiden sie dann eher häufig an dem Bipolar-2-Typ. Der halt auch diese hypomanischen Phasen hat und auch eher weniger stabile Phasen hat. Beim Borderline ändert sich die Stimmung und das Verhalten auf die Reaktion von Stress, insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich. Bei bipolaren Störungen, die reagieren auch auf Stress, aber so Umweltstress, sage ich jetzt mal, wie Umzüge, eine neue Stelle, Krisen wie Trennung oder so und nicht, weil der Partner jetzt gerade eventuell keinen Bock hat, heute Abend vorbeizukommen.
Okay.
Bei der bipolaren Störung ist die Stimmung anhaltender und wenig reaktionsfreudig und da ist eigentlich eine erhebliche Veränderung in der Energie und in der Aktivität zu spüren bei den Betroffenen. Bei Borderline nicht. Und Schlafstörungen sind bei Bipolar eher häufiger vertreten und bei Borderliner eher selten. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung und Bipolar eben nicht. Also bei den Borderlinern ist es so, die gehören zu der Rubrik der Persönlichkeitsstörungen und die haben auch diese krassen Gefühlsschwankungen und unfassbare Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die brechen ganz oft Beziehungen ab, können die nicht halten, verursachen Drama. So, das ist so das in zwei Sätzen ganz oberflächlich und wenig in die Tiefe gegangen, was Borderline ist. Die sind auch himmelhochjauchzend zu Tode betrübt. Die können manipulativ sein. Sie können sehr spaltend sein. So.
Aber bei Borderline ist es nicht so, dass quasi eine Phase über Monate andauert.
Genau.
Und das ist quasi bei Bipolar so.
Genau. Und das ist ja eben das Anstrengende bei Borderline, dass ich morgens dahin gehe und die ist super gut drauf, die Person. Und abends ruft die mich an und ist hochsuizidal. Weil
krass.
Ein Ex-Freund etwas gemacht hat oder gepostet hat oder whatever, was dann Und die spüren einfach, das ist diese Instabilität dieser Gefühle und die spüren diese Wellen, die unfassbar anstrengend sind, einfach so enorm, um dann nur ein Gefühl zu spüren oder sich selber, weil die selber verrückt werden durch dieses Chaos im Kopf, kommt häufig der Faktor Selbstverletzung dazu.
Verstehe. Aber ich finde es krass, weil ich habe eben ein Interview gesehen von einer, die genau das beschreibt und die hat gesagt, sie ist bipolar. Also vielleicht hatte sie eine Fehldiagnose.
Vielleicht hatte sie eine Fehldiagnose. Es gibt aber natürlich auch ein paar arme Mäuschen, die bipolar und Borderline haben. Und sag niemals nie. Also das ist so das, wie ich es in den letzten 11 Jahren immer gut auseinanderhalten konnte. Die wollen dir gut gefallen. Die lieben dich oder die hassen dich. Also die brauchen noch immer ein Hassobjekt, Borderliner. Also es ist so, dass ich entweder werde ich auf ein Treppchen gestellt und ohne mich kann man nicht leben. Oder ich bin die Ausgeburt der Hölle und ich bin alles schuld. Und das habe ich bei Bipolaren nie erlebt. Und es ist zwar so, dass manchmal Beziehungsabbrüche durch Scham entstehen bei Bipolaren. Und deswegen wird es dann halt auch, also wenn die in der Manie sind und dann ganz viele schlimme Sachen da machen und dann Beziehungen abbrechen, wird das halt dann auch manchmal mit Borderline verwechselt, weil, ach ja, die hat sich jetzt wieder ein komplett neues Netz aufgebaut, die Person. Borderliner reagieren extrem auf scheinbar geringfügigen Stress und führen total chaotische Beziehungen und Bipolare können auch stabile Beziehungen führen.
Mhm.
Also das sind so die Unterschiede, die ich sehe. Und die haben in der Regel halt keine Manie. Die haben in der Regel keinen Größenwahn oder übersteigerte Euphorie. Aber in der Regel so. Ne? Und Borderline ist ja auch eine Spektrumstörung. Da gibt es Hardcore-Borderliner, die sind richtig krass krank. Und es gibt auch welche, die an der Grenze kratzen. Aber da gehen wir wirklich dann bei Borderline drauf ein. Es war mir nur wichtig, euch ganz kurz ein paar Sachen an den Kopf zu schmeißen, warum es halt eben so einen Unterschied zwischen, einen Riesenunterschied zwischen diesen beiden Krankheiten gibt.
Das und viel mehr erfahrt ihr dann in unserer Borderline-Folge, die irgendwann kommen wird. Wir wissen noch nicht wann, aber sie ist auf jeden Fall fest.
Wahrscheinlich nicht vor unserer Sommerpause. Da brauche ich wahrscheinlich, also um alles zusammenzutragen, brauche ich wahrscheinlich Monate.
Ja, das kannst du ja dann in der Sommerpause machen. Genau, Leute, hiermit haben wir es angekündigt. Wir machen eine Sommerpause. Aber darüber werdet ihr dann nochmal genauestens informiert. Du hast ja eben schon erzählt, dass manche Menschen mit einer depressiven Phase anfangen und deshalb die Diagnose Depression bekommen. Aber warum ist denn eine bipolare Störung eben keine Depression? Also was ist quasi da der Unterschied?
Da gehen wir in der nächsten Folge ja nochmal ganz ausführlich drauf ein. Also eine Depression ist eine affektive Störung. Und der größte Unterschied ist, dass die halt keine Manie verspüren. Die haben halt nur diese Depression. Und das ist leider so, dass 50% der unipolaren Depressiven irgendwann bipolar werden. Laut Statistik. Voll krass.
Das heißt, sie starten mit einer ganz normalen, in Anführungszeichen, Depression. Und die deswegen denken die Leute, sie haben eine Depression, aber eigentlich sind sie bipolar und das äußert sich dann erst später sozusagen.
Und die depressiven Jugendlichen oder jungen Erwachsenen habe ich ja dann schon oft. Dann weiß ich gar nicht, ob die nicht nur, in Anführungszeichen, nur depressiv sind oder ob die nicht doch bipolar sind und sich das dann irgendwann Jahre später zeigt. Und ein großer Punkt, der einfach unterschiedlich auch noch ist, ist, dass es bei der Depression so ist, dass es einen größeren Anteil an Frauen gibt, die darunter leiden. Und beim Bipolar, das haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, ist es 50-50. Männlein wie Weiblein. Das sind eigentlich so die größten Punkte, bei denen man sagen kann, dass es da einen Unterschied gibt.
Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, dass die bipolare Störung krass von der Genetik abhängen kann. Also wenn ein Elternteil eine bipolare Störung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit um ein 10-faches höher, dass man selbst auch daran erkrankt. Was sind denn noch Ursachen für die Krankheit? Also spielen Traumata da auch eine Rolle?
Also sagen wir mal so, Traumata sind nie gut, wenn wir das mal so festhalten können. Dass man da einen klaren Zusammenhang zur Bipolarität sieht, würde ich jetzt nicht sagen. Also Belastungen in der Kindheit sind auf jeden Fall ein Faktor, weil man da vielleicht auch schon nicht gelernt hat, wie man mit Stress umgehen kann. Und viele Konflikte, die man in seinem Leben hat, können Ursachen sein dafür, dass man es halt eher bekommt, wenn man eh schon diese genetische Veranlagung hat. Es gibt ja auch Menschen, die haben die genetische Veranlagung vielleicht und es bricht nie aus. Ne? Körperliche Erkrankungen können auch zum Ausbrechen helfen und ja, hormonelle Veränderungen. Das ist meiner Meinung nach auch so mit ein entscheidender Faktor, was für mich voll Sinn macht, warum es halt dann erst in den späteren Jahren ausbricht tatsächlich. Also zwischen 20 und 30, wenn der Körper einfach so fertig ist, glaube ich, hormonell gesehen. Es gibt neue Erkenntnisse, das habe ich in einer Fortbildung, in einem Vortrag mal gehört, das fand ich super spannend, dass die Konstellation der verschiedenen Neurotransmitter aus dem Gleichgewicht geraten, wenn es quasi dann dazu kommt, dass man eine bipolare Störung bekommt. Also bei der Depression ist es so, dass man einen Mangel an Serotonin und Noradrenalin bekommt. Und bei der Manie ist es eine Erhöhung von Dopamin und Noradrenalin. Und das sind halt diese Neurotransmitter, die total aus dem Gleichgewicht kommen. Und es kann natürlich sein, dass wenn die aus dem Gleichgewicht gehen, dass man dann eher eine Manie bekommt. Das ist halt die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ne? Das ist halt so, das ist halt so einer der neuesten Erkenntnisse, die die Wissenschaft wohl hat. Das fand ich auch super spannend, weil wenn das tatsächlich auch mit da rein spielt, dann kann man ja noch weniger tun.
Außer versuchen, so stressfrei wie möglich zu leben.
Was können denn einzelne Phasen auslösen? Also wenn ich jetzt quasi in einer beschwerdefreien Zeit bin, was könnte passieren, damit ich in die eine oder in die andere Phase dann auf einmal gerate?
Also was ein großer Indikator ist, ist echt psychischer Stress und psychische Belastung. Wohnungswechsel, Arbeitsplatzschwierigkeiten, Partnerschaftskonflikte, also Workaholic oder so, ne? Also das sind so Sachen, die wirklich eine Gefahr darstellen für alle bipolaren Menschen, weil das dazu führen kann, dass die schneller in eine andere Phase und erst recht in die Manie gehen können. Ja, und das heißt, ne, im Gegenzug versuchen, so stressfrei und entschleunigt wie möglich und bewusst zu leben. Das ist einfach, ja.
Das heißt, man kann bei der Krankheit nicht präventiv agieren, um den Ausbruch der Krankheit zu verhindern, aber man kann dann, wenn man die Krankheit hat, versuchen, die neutralen Phasen, sag ich mal, zu verlängern.
Auf jeden Fall. Also wenn man eine Diagnose bekommt, und da ist es auch so, desto früher der Behandlungsbeginn ist, egal ob mit Depressionen oder mit irgendetwas anderes, desto besser sind die, die Chancen, ein gutes Leben führen zu können. Also ich kenne eine Mutter, die kenne ich, seitdem sie 16 ist. Mittlerweile ist sie selber Mutter. Und die hat halt tatsächlich mit einer Depression angefangen. Später wurde dann halt eine bipolare Störung diagnostiziert, in Anfang ihrer 20er. Und dadurch, dass die aber schon so lange in Behandlung ist, aufgrund ihrer schweren depressiven Phasen vorher, war die halt super in einem super Netz drin schon. Ihr konnte schnell geholfen werden. Sie konnte das gut für sich annehmen, hat viele Sachen dadurch verstanden. Da war es auch so, dass die wahrscheinlich eine große genetische Position hat. Und das muss man ja auch sagen, die ganzen Diagnosen kommen ja jetzt erst. Unsere Eltern und deren Eltern haben alle keine bipolare Diagnose wahrscheinlich, weil es da noch gar nicht so war. Und ja, da ist es halt häufig eher so, dass man sagt, naja, wie war denn die Beziehung zu ihren Eltern? Und die hatte auch eine ganz schwere Beziehung zu ihrer Mutter. Die hat halt klassisch Partys gefeiert und keine Verantwortung teilweise übernommen in ihren manischen Phasen und hatte ständig wechselnde Typen bei sich und war so irgendwie so ein alter Hippie gefühlt in den manischen Phasen und schwere Alkoholikerin dazu. Genau, das heißt, natürlich hatte sie auch große Belastungen in der Kindheit. Und vielleicht hatte sie sogar Trauma, aber wahrscheinlich auch eine große genetische Veranlagung. So, und jetzt kommt die Frage, na, was hat jetzt dazu beigefügt, dass sie bipolar geworden ist? I don't know, wahrscheinlich alles, wahrscheinlich auch nur eine Sache, ich weiß es nicht. Aber so war es halt nun mal. Sie hat auch noch andere Diagnosen. Und die kann aber jetzt ein gutes Leben führen tatsächlich. Das ist echt schön und ich gönn's ihr von Herzen, das hat sie so, so, so verdient. Ist so eine Kämpfermaus.
Und es gibt ja auch Medikamente, die die Menschen einstellen können, dass eben diese krassen Ausschläge nach oben und unten nicht so extrem sind, oder?
Ja. Also gegen die Manie, weiß ich gar nicht, gibt's auch was gegen die Manie? Ich weiß, dass es auf jeden Fall was gegen die Depression gibt und es gibt auf jeden Fall etwas Dämpfendes, wenn die Manie kommt, aber bevor sie kommt ja nicht. Man muss dann ja eher so ein Frühwarnsystem für sich einrichten. Also manche Leute nehmen ihr Leben lang Medikamente, manche nehmen das aber tatsächlich auch nur in den krassen Phasen und sind dann halt zwischendurch Medikamente frei.
Ich habe noch gelesen, dass zwischen 20% und 30% der unbehandelten bipolaren Menschen nehmen sich das Leben.
Mhm.
Das fand ich extrem hoch.
Ist es, ja.
Das fand ich echt extrem hoch. Also ein Drittel, fast ein Drittel der Menschen, die unbehandelt sind, nehmen sich das Leben.
Ja, und das meistens in der Manie, ne?
Ja, interessant, ne? Weil man irgendwie Suizid immer mit Depression verbindet.
Ja, du tust das, weil Suizid lebensmüde bei allen impliziert.
Genau, man will nicht mehr leben.
Genau, ja. Aber Suizid heißt ja nur, dass man selber quasi, auch wenn man denkt, man ist Jesus und kann fliegen und dann irgendwie dann doch nicht fliegen kann, hat man ja trotzdem Suizid begangen. Ja.
Ja. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es nicht allzu viel gibt, was man präventiv machen kann. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Das heißt, man kann auch quasi vorher nichts erarbeiten, was irgendwie einen Ausbruch vermeiden könnte, der Krankheit. Was aber wichtig ist, zu lernen, wie man damit umgehen kann. Also was mache ich, wenn ich in einer depressiven Phase bin? Was mache ich, wenn ich in einer manischen Phase bin? Was hilft denn bei der Stabilisierung, wenn man bipolar ist und wenn man in den verschiedenen Phasen steckt?
Also, das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal eine gute Methode zur Stressbewältigung. Und alles sehr stabil, sehr klare Strukturen, sehr, sehr vorhersehbare Sachen, die im Alltag passieren. Eine stabile Partnerschaft hilft da. Unterstützung von Angehörigen, wenn es mal ein bisschen stressiger wird, vor allen Dingen im Familienkontext. Klare Routinen, einen guten Schlaf-Nacht-Rhythmus. Also auch, ich kenne auch einige, die wirklich sagen, boah, wenn ich auch anfange irgendwie dann um 2 Uhr nachts erst pennen zu gehen, dann ist das schon wieder der Anfang vom Ende. So. Oder die auch schon, die mich panisch anrufen und sagen, ich habe gestern Nacht nicht schlafen können, oh Gott, ich habe Angst, dass es wieder losgeht. Und dann sage ich so, ich auch nicht. Vollmond. Ah, okay, Gott sei Dank, ja gut. So. Ja, weil die haben da selber keinen Bock drauf, ne? Also, das muss man einfach mal so sagen. Und deswegen ist eine Entwicklung der eigenen persönlichen Frühwarnsysteme auch so, so, so wichtig. Und die kann man gut mit einem Therapeuten einfach erarbeiten. Und sich halt selber gut kennenlernen. Und auch wirklich versuchen, auf andere zu hören, weil wir haben ja eben gehört, dass wenn man in einer festen, ausgeprägten Manie steckt, man keine Krankheitseinsicht hat, aber der Weg dahin, da halt schon. Und die wachen nicht morgens auf und haben auf einmal eine Manie, sondern man merkt halt wirklich, dass es jetzt langsam wieder losgeht. Ja, es ist leider nicht heilbar. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile allen klar. Und es ist auch super wichtig und auch wirklich sehr helfend, wenn man sich mit Selbsthilfegruppen in der eigenen Stadt quasi austauscht. Also da habe ich jetzt auch schon von ein paar gehört, die das richtig gut finden, weil die immer das Gefühl haben, alleine damit zu stehen. Und das ist halt eben nicht so. Und das Gleiche kann ich auch empfehlen für Angehörige, weil die leiden. Also ich hatte einmal eine Mutter, die war die Oma quasi, ne? Dann hatte ich die Mutter, es hatte eine Manie. Ich hatte die Oma heulend bei mir im Büro, weil die gesagt hat, ich sehe mein Kind nie wieder. Ich kann ihr nicht helfen. Der Staat hilft mir nicht, ihr zu helfen. Ich kann sie nicht einweisen, weil sie selber ja das nicht will, so, oder halt dann auch wieder
rausgehen kann. Im normalen Kontakt dann mit Polizisten sind die Personen ja dann nicht wie besoffen oder die sind ja dann auch meistens nicht gefährlich. So, die wirken dann einfach ein bisschen durchgeknallt, aber keiner wird die dann mitnehmen. Und wenn wir denen dann sagen, ja, hören Sie mal, der weiß gerade nicht, was der tut und die weiß gerade nicht, wie gefährlich das ist, weil die ja auch überhaupt keine Gefahreneinschätzung haben. Ja, das aber reicht aber nicht. Wenn er da mit dem Messer steht und andere bedroht, dann könnte er sie mitnehmen, ne? Und deswegen ist es so wichtig, auch für Angehörige in Selbsthilfegruppen zu gehen, sich zu informieren, weil es ist einfach Horror.
Also es gibt da echt eine große, große Ohnmacht, bei Eltern wie bei Kindern auch, ne?
Ja klar, wenn du als Kind das mitbekommst, dass Mama oder Papa bipolar ist und du verstehst das ja selbst dann gar nicht, ne? Du merkst dann nur diese Phasen.
Als Kind sowieso, weil ne, wir haben ja mittlerweile gelernt, dass Kinder alles auf sich beziehen und das natürlich überhaupt nicht verstehen und die ganz viel Sicherheit und Struktur brauchen. Und es gibt ein ganz tolles Buch, Nebeltage, Glitzertage, das werden wir euch auf jeden Fall verlinken. Da geht es um bipolare Störungen, wie man das Kindern erklären kann. Und es gibt die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen, da gibt es auch Hilfe für Angehörige. Auf der Website könnt ihr ganz viel nachlesen und euch informieren. Es gibt auch, so wie du das ja auch machst mit YouTube, tolle Dokumentationen auf YouTube vom WDR zum Beispiel. Das gucke ich manchmal auch mit Angehörigen und gehe das mit denen durch, ob die das selber mal miterlebt haben, ob die Gefühle kennen, weil die Betroffenen das oft so toll erklären können. Das können halt meistens die Betroffenen, mit denen ich zusammenarbeite, dann noch nicht. Ja, und ich würde jedem raten, wenn betroffene Kinder im Spiel sind, die in einer Gruppe von Kindern psychisch kranker Eltern anzubinden. Wenn es so etwas bei euch in der Stadt gibt, macht das. Das ist super wichtig, weil auch Kinder müssen das Gefühl haben, nicht alleine damit zu stehen, sondern dass auch andere Kinder das Problem mit den Eltern haben.
Was ich auch über die bipolare Störung gelesen habe, ist, dass es für viele Betroffene, also Erkrankte, erstmal schwierig ist, wenn sie Medikamente bekommen, weil sie das Leben auf Medikamenten ja gar nicht kennen und sich dann erstmal daran gewöhnen müssen, keine krassen Gefühle mehr zu haben. Also dass diese krassen Ausbrüche dann nicht mehr da sind, weil sie es ja quasi gewohnt sind, regelmäßig so starke Emotionen zu spüren. Und dass das dann schwierig ist, wenn die das auf einmal nicht mehr haben dann. Und das fand ich auch krass, weil eigentlich würde man ja meinen, ne, so laienhaft mal wieder, oh, das ist doch viel besser jetzt so, ne? Jetzt bist du ja normal, in Anführungszeichen, ne? Jetzt bist du ja quasi immer auf so einem Nullpegel. Aber dass das für die natürlich auch nicht unbedingt was Positives ist, also zumindest nicht auf den ersten Blick, weil die natürlich dann auch dieses krasse Hochgefühl dann nicht mehr haben, ne, und dann eben nicht mehr das Gefühl haben, sie sind unbesiegbar. Das fand ich auch spannend, ja.
Ich hatte mal eine Jugendliche, die hat sich Jahre später bei mir gemeldet. Da war klar, dass sie eine bipolare Störung diagnostiziert bekommen hat. Und hat dann zu mir, wollte von mir einen Rat haben, weil ich sie in ihrer Jugend halt ein paar Jahre begleitet habe. Und da hat sie halt dann gesagt, alle wollen, dass ich Medikamente nehme, aber ich will das nicht. Und da habe ich gesagt, wie sieht denn so gerade dein Leben aus? Hast du denn irgendjemanden? Hast du Kinder? Nee, habe ich nicht. Und ich mag meine manischen Phasen. Also sie fand es total gut, sich so zu fühlen, ne? Also sie sagte auch, das wäre so wie ein Trip gewesen und sie würde die Farben viel bunter sehen und viel deutlicher sehen und sie würde das eher als so eine Superkraft bezeichnen und sie fände es total traurig für uns Nichtwissenden, dass wir nicht wissen, wie es ist und das maximal mit Drogen hervorrufen können.
Es ist ja auch so, ne? Und solange sie in ihren manischen Phasen nicht komplett außer Kontrolle gerät, so why not, ne?
Nein, da habe ich dann auch gesagt, okay, wer sind wir denn, dass wir uns anmaßen können, dass wir alles unterdrücken müssen? Wie du schon sagst, ne? Wenn sie niemandem was zuleide tut und auch keine Kinder hat, die darunter leiden, dann ist sie eine erwachsene Frau, die das für sich entscheiden kann. Und es ist natürlich der Horror für ihre Familie und für ihre Eltern. Ja,
Und es tut mir leid und ich weiß auch, dass einige das nicht nachvollziehen können, aber wir haben nun mal das Recht auf einen eigenen Willen.
Mhm.
So, und ja, solange sie das so für sich gut findet, vielleicht irgendwann nicht mehr, weil sie dann körperliche Beschwerden auch bekommt oder so, darf sie das so leben. Ja, das ist halt auch, ich kann mir vorstellen, dass für sie so eine medikamentöse Einstellung wirklich wie Knast ist. Dann würde sie sich wahrscheinlich auch, würde sie eher zu Suizid tendieren, kann ich mir gut vorstellen. Weil sie halt sagt, ohne dieses Medikament sieht sie die Welt halt in ganz anderen Farben. Die hatte aber auch extrem, auch viele manische Phasen. Sie hatte halt weniger depressive und mehr manische Phasen, ja. Und das würde sie sich nicht nehmen lassen wollen, ja.
Ja, liebe Leute, das war unsere Folge zu der bipolaren Störung. Wir sind ganz gut durchgekommen, finde ich, oder?
Ich bin so stolz auf uns.
Ja, ich dachte, es wird länger, aber wir haben ja auch nichts ausgelassen jetzt, nichts Großes auf jeden Fall. Man kann natürlich noch 3 Stunden darüber reden, ne? So wie bei allem.
Ich habe wie immer das Gefühl, nicht ansatzweise alles gesagt zu haben.
Ja, aber das hast du ja immer.
Genau.
Ja, ich sag es wie jede Folge, ich habe viel gelernt, ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir enden wie immer mit einer kleinen Anekdote von Sarah in unserer Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst.
Ja, sehr gut. Und zwar geht es heute um ein Mädel, was ich betreue. Sie hat mich etwas überrascht mit ihrem Lebensziel. Und nicht nur mich überrascht, sondern auch ihr das Jugendamt überrascht. Und sie wollte es mir am Anfang nicht sagen. Meinte dann so, ja, wenn ich jetzt 18 bin bald, dann will ich was machen, aber ich will es nicht sagen. Ja, warum denn nicht? Ja, das ist von der Gesellschaft nicht so anerkannt. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das richtig gut kann. Oh, jetzt machst du mich aber wirklich neugierig. Ja, ihr Ziel ist es tatsächlich, bei OnlyFans einen sehr erfolgreichen Account zu haben.
Oh.
Und ich war am Anfang echt so, really? Okay. Und dann dachte ich so, naja, also warum denn nicht, wenn das so ihr Ziel ist? Und dann hatte ich dann danach ein Gespräch mit dem Jugendamt. Und die waren dann so, nee, und darin können wir die nicht unterstützen. Und habe ich dann auch gedacht, warum denn nicht? Also warum müssen wir denen denn unsere gesellschaftlichen Ziele auferlegen? Das wäre jetzt nicht der Wunsch für meine Tochter. Sie weiß ja auch, dass das sehr kontrovers diskutiert wird, auch in ihrer Familie. Aber wenn das ja ihr Wunsch ist und sie damit glücklich und Geld verdienen kann und sie damit langfristig auch glücklich ist, dann und sie 18 ist, also warum sollten wir denn das nicht dann auch unterstützen? Vor allen Dingen im 21. Jahrhundert, wo jeder machen kann, was er will, eigentlich.
Und OnlyFans gibt sehr viel Kohle.
Oh, sehr viel Kohle.
Also, wenn sie da erfolgreich ist, da, ja.
Ich habe eine Mutter, die bei OnlyFans arbeitet. Leck mich am Zückerli. Also, wirklich, Leute. Und die macht das, das ist auch Arbeit tatsächlich, ne? Dann diese ganzen Chats und hast du nicht gesehen, ne? Die hat dann für den Chats das und für den Chats das und dann gibt der irgendwie noch, gibt der dann 100 Euro Taschengeld und so. Ich habe das mal gesehen bei ihr. Und weil ich sie tatsächlich gefragt habe, ich habe dann gesagt, ich so, entschuldigen Sie, darf ich Sie fragen? Also Sie haben einfach immer Zeit für mich. Und sie haben hier so eine schmucke Bude und alleinerziehend und wie machen sie das überhaupt? Ja, und dann, als sie da ein bisschen Vertrauen zu mir gefasst hat, hat sie mir das dann gesagt, dass sie das macht, weil sie nicht weiß, wie sie halt anders das machen soll mit ihren Kindern, um ihnen ein gewisses Standard, einen gewissen Standard geben zu können. Das war aber ja nochmal eine andere Situation, als wenn eine Minderjährige vor dir steht, die das als Lebensziel für sich definiert. Ne? Und was ich dann so gedacht habe, war, warum denn nicht? Also es gibt ja nicht nur Ziele, die ich verfolge, die quasi für die Gesellschaft sind oder normgerecht sind, sondern mein Job ist es ja, die persönlichen Ziele zu verfolgen. So. Noch hat die Jugendliche eine Sozialphobie. Das wäre dann so das Ziel, dass sie gesagt hat, Bis dahin muss ich auf jeden Fall mit der Sozialphobie durch sein. Da müssen Sie mir helfen, Frau Kutsch, weil sonst wird es schwierig. Habe ich gesagt, das ist ein gutes Argument.
Naja, aber ich meine, durch einen Bildschirm ist es ja aber auch wieder einfacher, ne? Also vielleicht hilft dir das ja auch bei Ihrer Sozialphobie,
ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Also, und dann, warum auch eigentlich nicht?
Genau. Ich wollte das einfach mit euch teilen, weil natürlich mein erster Impuls auch so war, what? Und dann so, naja, ja okay, aber why not? So, und das Jugendamt, ich dann auch so überzeugt habe, das weiter zu bewilligen, bis dass ich tatsächlich 18 als auch mit dem Ziel. Weil, wer sind wir denn, uns anmaßen zu können, welches Ziel jetzt gut ist und welches nicht? Da konnte ich aber Gott sei Dank Überzeugungsarbeit leisten.
Naja, den einzigen Nachteil, den ich sehe, ist halt, es gibt halt keine Ausbildung. Also sie kann dann keine Ausbildung machen als Webcam-Girl. Oder
naja, es gibt ein paar Nachteile, aber es ist ja ihre Entscheidung.
Ja, ja, na klar. Nein, weil doch immer dann der Satz kommt, ja, man muss aber erstmal was Ordentliches in der Tasche haben. Wenn es eine Ausbildung in der Richtung gäbe, dann hätte sie ja wirklich alle Argumente auf ihrer Seite.
Ey, ich habe einen Jugendlichen, der Vater hat den dazu gebracht, dass der einfach eine Ausbildung macht als Polsterer.
Ah.
Der arme Junge hat eine fertige Ausbildung und hat einfach keinen Job. Der sagt auch so, ja super, jetzt habe ich eine Ausbildung, ja, weil das voll die aussterbende, voll der aussterbende Beruf ist.
Oh Mann.
Und der hat jetzt eine Ausbildung, der hat sich da voll durchgequält und so. Oh Mann.
Ach nee.
Ja, deswegen. Leute, Ausbildung ist nicht
Im
alles.
Im Zweifel einfach immer Bürokaufmann oder sowas. Das wird immer gebraucht. Büros wird es immer geben oder irgendwelche Büromanager, Leute.
Ja.
Naja, Leute, also verfolgt eure Träume.
Verfolgt eure Träume. Lasst euch von niemandem sagen, dass sie nicht verfolgenswert sind. Auch wenn alle erstmal komisch gucken. Genau.
Genau. Unser Approval habt ihr, wir unterstützen euch.
Ja, genau, immer. Liebet die Liebe. Oh Gott, nee, jetzt höre ich besser auf.
Das ist ein anderes Thema, aber liebt auch die Liebe. Komm, warum nicht?
Hör mal, wir haben so viel über Manie gesprochen, ich fühl auch so leichte Vibes.
Ja, deswegen müssen wir jetzt hier
aufhören, ne?
Einen Cut machen.
Ja, wirklich.
Und genau, wir haben es schon gespoilert. Das nächste Mal haben wir das Thema Depression. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das ist irgendwie eine komische Formulierung. Könnt euch auf Depression freuen. Ihr wisst, was ich meine. Auf unsere informative Folge darüber natürlich. Ich hoffe, wie immer, euch hat es gefallen. Und wir sagen bis dahin und bye bye.
Bye bye.